Ja, hallo und herzlich willkommen im Coffee und Chainrings Podcast. Heute zum Thema Reifenspezial. Und wen kann man sich da besser einladen als den Michael Hallensleben von Maxis? Grüß dich.
Hallo.
Und wir sind natürlich nicht alleine, aus den eigenen Reihen heute dabei. Einmal der Reini. Hallo Reini.
Ja, hallo an alle.
Und der Markus. Grüß dich.
Ja, auch von mir ein Hallo an alle.
Super. Ja, schön, dass das geklappt hat mit uns. Der Gast zuerst, Michael, vielleicht kannst du ein paar einleitende Worte zu dir und zu Maxis sagen, bevor wir dann ins Gespräch starten und alles andere ergibt sich dann in der nächsten rund einen Stunde.
Machen wir so. Genau, ich bin der Michael, mittlerweile seit ja, 6 Jahren bei Maxis. Privat jetzt auch schon seit ja, auch über 20 Jahren auf Maxis unterwegs. Also da kann ich mich durchaus mit Maxis identifizieren. Auch davor schon das ein oder andere Know-how angehäuft, aber jetzt dann eben in den 6 Jahren intensiver Maxis gelebt. Wer ist Maxis? Maxis ist der größte Fahrradreifenhersteller der Welt. Gegründet 1967 tatsächlich als Fahrradreifenhersteller, mittlerweile auch im Automotive-Bereich unterwegs. Hat weltweit knapp 30.000 Mitarbeiter. Wie jetzt hier Maxis Deutschland ist ein bisschen spezieller. Wir sind nämlich nicht genau Maxis, sondern wir sind die Firma Bike Marketing, deutscher Distributeur für Maxis, haben aber nur Maxis bei uns im Markenportfolio. Also sprich, wir können uns auf jeden Fall als Maxis Deutschland sozusagen bezeichnen, leben das auch, haben nur dieses eine Brand im Portfolio. Also wir sind Maxis Deutschland. So. Sind der zweitgrößte Absatzmarkt nach den USA weltweit und stemmen das Ganze mit nur 10 Mitarbeitern. Also
Wow.
tatsächlich die komplette Firma Bike Marketing vom Inhaber-Geschäftsführer bis zu den Jungs im Lager sind wir 10 Mann und decken damit den deutschen und österreichischen Markt ab.
Wenn ich kurz mal zwischen, also es ist ja Wahnsinn, 30.000 zu 10 und dann der
Genau.
zweitgrößte Absatzmarkt, das ist ja schon,
Ja.
ja, viel Arbeit.
Also diese 30.000 ist dann
Ja.
natürlich nicht nur im Fahrradbereich, sondern auch Automotive. Also es gibt parallel in Deutschland noch Maxis International Germany, die eben den ganzen Automotive-Bereich bedienen. Also Auto, LKW, Motorrad, alles was ja, motorisiert ist sozusagen, außer die E-Bikes. Und alles was Fahrräder angeht, läuft über uns.
Du hast gerade gesagt, mächtig stolz, bringst eigene Erfahrungen mit. Da wollte ich nochmal einhaken. Das sind wir mittlerweile ja auch. Und im Verein auf Maxis Reifen unterwegs. Das soll hier an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Ja, danke nochmal dafür. Und ja,
Gerne.
finden wir klasse mit euch da, die Kooperation zu starten.
Also also dass ihr in Deutschland, also wir wissen, dass ihr nicht viele seid in Deutschland, aber dass das so extrem unterschiedlich ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir merken das, weil wir auf vielen Veranstaltungen sind und da sind von euch auch immer, also ich sage jetzt mal meistens dieselben Gesichter, die sich ja um alles kümmern. Das ist ja schon, deswegen kennt man sich ja sogar schon. Also
Ja.
und das finde ich, das macht euch ja wahrscheinlich auch aus. Es geht ja euch wahrscheinlich mit allen so, ne?
Ja, also dadurch, dass wir eben so ein kleines Team sind, ist es auch so, dass wir tatsächlich von diesen 10 Mann auch die ganzen Events stemmen, auf denen wir so unterwegs sind. Klar haben wir mal ein paar Externe mit dabei, die uns da unterstützen, aber hauptsächlich ist es bei uns der Lukas, der die Events macht. Der fährt auch so ziemlich alles mit. Und ja, wir Jungs aus dem Büro auch, ich bin auch auf den Events unterwegs. Und es ist auch so das Gute bei uns, dass man sich halt wirklich kennt auf den Events mittlerweile, sei es Teamfahrer, sei es Kunden, die teilweise zu uns kommen und sagen, hey, weißt du noch, vor, keine Ahnung, 2, 3 Wochen auf dem Event haben wir uns auch schon gesehen. Das macht es auch so ein bisschen aus bei uns, dass wir eben so klein sind, so ja, familiär kann man schon fast sagen.
Ja, ich glaube, der Lukas hat von unserem Team schon jeden auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet auf irgendeiner Veranstaltung, weil wir irgendwie einen Platten hatten und er uns dann geholfen hat. Der macht das immer, glaube ich, vor Ort dann, ne? Auch bei der Transalp ist er, glaube ich, immer der, der da aktiv ist, oder?
Genau. Der Lukas, der ist unser Eventbeauftragter und Sponsoringbeauftragter und dementsprechend ist es natürlich gut, dass wenn er auf den Events ist, wo auch meistens eben irgendein Rennen stattfindet, dass da auch die gesponserten Fahrer dann da sind und dann ja, trifft man sich eben wieder.
Du sagtest 30.000, wo sitzt denn der Haupt oder wo ist der Hauptsitz der Firma und wo wird da auch dann produziert? Also ihr werdet ja nicht in Deutschland produzieren wahrscheinlich, oder?
Genau, also das Headquarter von Maxis ist in Taiwan, ist eine taiwanesische Firma und da wird auch produziert, in Taiwan hauptsächlich und seit 2020 auch in Vietnam. Da sind die zwei großen Produktionsstätten und dadurch, dass wir oder dass Maxis eben eigene Produktionsstätten hat, kann man auch wirklich sehr gut ja, eigene Technologien entwickeln, gleich umsetzen und ist nicht auf externe oder Dritte angewiesen. Was sich in den letzten Jahren wirklich bewährt hat und Gold wert war, in Zeiten Corona, dass wir wirklich selber unsere Produktionsprozesse steuern konnten und eben nicht auf freie Produktionsslots oder ähnliches bei Dritten eben angewiesen waren. Dadurch eben
Ist das
kontinuierlich produzieren konnten.
bei anderen, also gibt es Hersteller, wo das so ist, die einfach praktisch ihren Namen draufschreiben, aber im Grunde genommen wird das irgendwo ganz anders produziert? Wir
Das
brauchen jetzt keine Namen
gibt's.
nennen, aber ja,
Also auch
okay.
bei uns, bei Maxis wird für andere Brands produziert, die aber ihr eigenes Know-how mit einbringen. Also andere
Okay.
Reifenhersteller kommen dann eben zu Maxis, sagen, wir bräuchten Produktionskapazität, so und so schaut es bei uns auch aus. Und genau, dann lassen die bei uns auch produzieren.
Das ist ja
Okay.
interessant, hatte ich jetzt gar nicht mitgerechnet.
Machen das andere Hersteller auch so in der Form, dass sie damit ihre Produktionsslots sozusagen auffüllen oder?
Wie es jetzt bei anderen Herstellern ist, speziell im Reifenbusiness, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. In der Fahrradbranche ist es aber je nach Branche, also sei es Federungen, Schaltungen, Komponenten, durchaus so, dass es eben ja, Produzenten gibt, bei denen die Brands eben dann Produktionsslots buchen, kaufen und genau, dann da ihre
Ja.
Ware produzieren lassen.
Okay.
Wie ist das, wenn die jetzt, oder über was für eine Stückzahl spricht man denn da jetzt an Reifen? Also wenn man jetzt mal Europa oder Deutschland sieht, kann man das so runterbrechen oder kann man das gar nicht runterbrechen? Die
Man kann es
Stückzahl.
insofern runterbrechen, dass wir natürlich wissen, wie viele Reifen wir verkaufen.
Ja.
Bei uns war es so, in den letzten Jahren hat sich's immer so zwischen, ja, 550.000, 600.000 Reifen nur auf dem deutschen, österreichischen Markt. Es gibt dann auch noch in jedem anderen europäischen Land auch einen eigenen Distributeur. Man muss aber sagen, dass der deutsche Markt insofern wichtig oder der wichtigste im europäischen Kontinentmarkt ist, weil in Deutschland eben viele große, starke Onliner sitzen.
Okay.
Jetzt mal keine Namen nennen, aber ich glaube, wir wissen alle, welche da gemeint sind, die nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern eben auch europaweit. Dementsprechend ist der deutsche Markt somit der wichtigste in Europa. Dementsprechend haben wir so hohe Stückzahlen, die wir da rausgeben.
Und die teilen sich aber dann auf alle Bereiche auf, ne? Wir sprechen jetzt nicht nur über MTB-Reifen.
Genau, also das ist tatsächlich jeder Reifen vom Rennrad über Gravel, City, MTB.
Ja, das ist ja schon Wahnsinn. Okay.
Große Stückzahl.
Ja. Wollen wir mal einmal zur Technik kommen, ein bisschen? Also wie die Reifentechnik. Ich weiß nicht, wollen wir mal wie vielleicht bei einer Fertigung mal anfangen? Was muss man sich da vorstellen? Da wird ein bisschen Gummi gemischt und dann ist der Reifen fertig. Punkt.
Mehr oder weniger, ja. Wie wird ein Reifen gefertigt? Also letztendlich grundlegend ist die Karkasse. Also das Grundgerüst von dem Reifen, das ist ein Nylongewebe. Also einfach ein Stück Stoff im einfachsten Sinne. Da kommt ja die Kennzahl TPI ins Spiel, also Threads per Inch. oder Fäden pro Zoll. Sprich, wie fein oder wie dicht ist diese Karkasse gewebt. Je höher die TPI-Anzahl, desto mehr Fäden sind auf einem Zoll verwebt. Je niedriger die Zahl, desto weniger natürlich. Niedrige Zahl bedeutet dicke Fäden. Das heißt, der Reifen ist pannensicherer im Vergleich. Hohe TPI-Anzahl bedeutet mehr Fäden, dünnere Fäden. Dadurch ist der Reifen anschmiegsamer. Das im Vergleich zu einer 60 TPI-Karkasse. Kann man sich so ein bisschen vorstellen mit einem leichten Seidenschal. Schön anschmiegsam, aber reißt relativ schnell. Im Gegensatz zu einem Baumwollstoff oder sowas, der sehr reißfest ist, aber halt nicht ganz so anschmiegsam.
Ja, das ist, da könnte ich, also habe ich sogar ein praktisches Beispiel. Wenn ich jetzt den Recon Race, den habe ich einmal als 60 TPI und einmal als 120 TPI. Kann es sein, dass der 60 TPI vom Verschleiß auch einen geringeren Verschleiß hat? Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Ist das, geht das wirklich nur um die Pannensicherheit?
Da geht es nur um die Pannensicherheit. Also der Verschleiß zeigt sich ja hauptsächlich an den Stollen. Und da ist es nochmal die Gummimischung, welche drauf ist.
Okay.
Und auch, wo bist du unterwegs, wie bist du unterwegs, welchen Luftdruck fährst du. Also das Thema Verschleiß ist immer so eine Kombination aus 6, 7, 8 Faktoren.
Also die TPI-Zahl, die TPI-Zahl hat praktisch nur wirklich dann mit der Pannensicherheit und mit der Anschmiegsamkeit. Wie beweglich ist der Reifen sozusagen? So muss ich mir das vorstellen.
Genau, genau.
Ja.
Der Verschleiß selber zeigt sich eher an der Profilierung, sprich am an der Gummimischung, welche dann letztendlich auf dem Reifen ist.
Und da habt ihr dann, das ist ja der nächste Schritt. Also ich habe ja einmal jetzt die praktisch das Grundgewebe, dieses Nylon, und dann kommt ja irgendwie.
Genau. Genau, also du hast dieses Nylongewebe, da kommt dann die Wulst rein, entweder aus Draht oder aus einer flexiblen Arachnidfaser, ob es eben ein Drahtreifen ist oder ein Faltreifen. Dann wird diese Karkasse gefaltet, dass sie letztendlich so rauskommt, wie sie dann sein soll. Eventuell kommt noch ein Pannenschutz drauf, je nachdem, was für eine Version es am Ende wird. Und dann wird eben die Profilfläche drauf vulkanisiert.
Und wie lange, also gibt's da, wie lange, gibt's pro, kann man sagen, pro Stunde oder weißt du das, wie viel Reifen baut man dann pro Stunde? Weiß man das?
Nee, das weiß ich leider nicht.
Naja, kann ich mehr.
Also da habe ich jetzt so gar kein Gefühl, wie lange das dauern könnte. Also da muss ich leider passen.
Ja, das fällt mir auch gerade erst so ein, weil das, wenn man so ein Ding wahrscheinlich erstmal dann hat und am Machen ist, dann geht das wahrscheinlich ruckzuck. Ne?
Also es ist auf jeden Fall ein industrieller Prozess. Handarbeit, aber letztendlich dann doch industriell. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass jemand in der Fabrik da hockt und die Gummistreifen einzeln draufzieht, sondern es ist maschinell, industriell, aber doch immer auch mit einem Arbeiter oder einer Arbeiterin hinten dran.
Und bei den Gummimischungen gibt es dann ja verschiedene, glaube ich. Also das heißt, die ihr dann ja anbietet, ne?
Genau.
Wie sind die, also wenn jetzt, sind die härter und weicher?
Genau, also letztendlich ist es so, dass wir für jeden Einsatzbereich, also sei es Rennrad, MTB, Gravel, immer spezielle Gummimischungen für den spezifischen Einsatzgebiet haben. Meistens sind es, oder im MTB-Bereich ist es so, dass wir 4 verschiedene Gummimischungen haben, von ganz hart bis ganz weich, weil der MTB-Bereich, der am breitesten ist, sozusagen. Also wirklich von Cross-Country-Race über All-Mountain-Enduro bis Downhill. Es ist ein super breites Einsatzspektrum. Dementsprechend brauchst du da viele Karkassen-Pannenschütze, aber auch Gummimischungen. Wenn man sich jetzt den Gravel-Bereich anschaut, auch wenn er sich jetzt immer mehr aufzweigt in verschiedene Disziplinen, ist er ja doch immer relativ gleich, was das Einsatzgebiet angeht. Also längere Touren fahren, so im halbschweren Gelände befestigt, teilweise locker, aber nicht so breit aufgestellt wie ein Mountainbike. Der Mountainbike-Bereich an sich. Dementsprechend haben wir im Mountainbike-Bereich eben auch mehr verschiedene Gummimischungen, Gummiarten, als es im Gravel- oder im Road-Bereich zum Beispiel.
Das heißt, bleiben wir mal jetzt einfach bei den Recon Race. Den Reifen gibt es dann in verschiedenen Gummimischungen. Oder gibt es diesen Reifen dann nur in dieser einen Gummimischung, wo er am besten, wo er, damit das Einsatzgebiet passt? Das habe ich.
Beim Recon Race ist es so, dass wir da hauptsächlich die Dual-Gummimischung haben. Also zwei verschiedene Gummiarten über das ganze Profil verteilt. Ist die härteste Gummimischung im Mountainbike-Bereich. Macht aber auch insofern Sinn, weil der Recon Race sehr gering profiliert ist. Weil eben der Einsatzbereich ist, Cross-Country-Race, schnell sein, wenig Rollwiderstand. Dementsprechend sind die Stollen klein dimensioniert. Wenn man jetzt da einen weicheren Gummi draufpacken würde, Triple Compound zum Beispiel, also drei verschiedene Gummiarten, wäre sehr viel aufwendiger in der Produktion, sprich am Ende teurer. Und er bringt nicht diesen Performance-Vorteil jetzt gegenüber dem Dual Compound. Deswegen Maxis da gesagt hat, okay, eigentlich ist der Triple Compound unser Top-Gummi, eigentlich für einen Top-Reifen, analog auch zum S-Bend zum Beispiel, macht aber da keinen Sinn, weil der Dual-Compound ähnliche, wenn nicht sogar bessere Performance-Werte bringt, wenn man sich jetzt anschaut, Rollwiderstand, Grip, Verschleiß und so weiter.
Der S-Bend ist dann auch ein Triple oder ein Duo? Das
habe ich. Der S-Bend, der hat auch einen Dual-Compound, beziehungsweise was jetzt Maxis letztes Jahr auf den Markt gebracht hat, ist, dass die 3C Max Speed Mischung, also die weiche Cross-Country-Mischung, jetzt nach und nach zu nur Max Speed geändert wird, also einem Single-Compound. Sprich, es ist nur noch eine Art Gummi über die komplette Profilierung gegeben. Weil Maxis sich eben den Triple Compound angeschaut hat, geguckt, wo kann man was verbessern, rumexperimentiert hat, also nicht rumexperimentiert, sondern natürlich gezielt geforscht hat und dann eben gemerkt hat, dass sie mit einem Single Compound, sprich einer Art Gummi, eine bessere Performance rausbringen können oder eine wenigstens gleichwertige Performance, wie jetzt der Triple Compound im Max Speed. Also es heißt nicht gleich, je mehr Gummiarten auf dem Reifen sind, desto besser, sondern eben wie dieser Gummi ja, hergestellt wird, platziert wird, letztendlich verarbeitet wird in der Profilierung.
Heißt der,
Entschuldigung. Ja, konnte da der Rollwiderstand dann auch noch verbessert werden in der Form an der Stelle?
Konnte verbessert werden. Genaue Zahlen habe ich jetzt da nicht, aber da waren auch Teamfahrer sehr stark mit involviert, die das Ding dann auch wirklich unter realen Bedingungen getestet haben. Klar, in der Computersimulation auf dem Prüfstand, was auf dem Papier steht, schön und gut. Ja. Wenn er letztendlich dann in der wirklichen Welt nicht überzeugt, dann sind die Laborwerte halt auch nichts wert am Ende. Und letztendlich ist es dann so, dass man speziell den Nassgrip da verbessern konnte. Unabhängig jetzt von der Profilierung, also wenn man sich nur den Gummi anschaut, und letztendlich so der allgemeine Rollwiderstand ist auch runtergegangen.
Hat denn der, und also wenn ich jetzt einen Reifen habe mit mehr Profil, also da ist dann ein Triple Compound drauf. Oder ist das nur, hat das damit gar nichts zu tun? So habe ich das.
Ja, also dann, wenn wir von der Profilierung nach oben mal gehen, sonst den Icon anschauen, den Recon anschauen, die einfach sehr viel größere Stollen haben, da haben wir dann eben mehr 3C-Optionen, weil es da einfach dieser Unterschied zwischen dem Dual und dem 3C-Compound stärker zu spüren ist, als jetzt bei Kandidaten S-Pen, Recon Race, wo einfach dieser Vorteil von dem 3C nicht so stark gegeben ist, wie jetzt bei einem Reifen, der stärker profiliert ist, wo die Profilblöcke einfach größer sind.
Ach so, und dann ist durch. Also ich verstehe so, dass diese Triple praktisch, wenn ich einen hohen Profilbock habe, dadurch habe ich wahrscheinlich mehr Bewegung im Reifen, in diesen Blöcken sozusagen. Und das kann ich mit so einem Triple Compound besser regeln, als wenn ich einen flachen Reifen habe, wo ich wahrscheinlich diese Bewegung nicht so viel merke beim Fahren auch. Ne?
Genau. Oder, der Triple Compound ist so aufgebaut, dass du einen sehr harten Grund Gummi hast, der das Profil vorgibt, und dann hast du da nochmal eine weichere Schicht oben drüber. Also An den Seitenstollen eine ganz weiche, in der Mitte ein bisschen härter, dass er eben nicht ganz so stark verschleißt, wenn es gerade ausgeht. In der Kurve, wenn man mehr oder weniger nur auf den Seitenstollen ist, nochmal weicher. Und eben diese Schicht würde bei einem Recon Race oder bei einem Ardent sehr dünn ausfallen, weil die Stollen einfach klein sind. Dementsprechend hat man da gesagt, geh mal lieber auf den Dual Compound. Der ist in dem Einsatzbereich einfach sinniger, obwohl er jetzt nicht nominell der Top Compound ist.
Ja. Dazu nochmal ganz kurz, jetzt habt ihr den Aspen mit 170 TPI, ja praktisch, draußen. Ah, da aktuell glaube ich sogar seit ein paar Wochen, ne?
Genau.
Was hat das dann, also wofür ist der jetzt geeignet? Also der ist natürlich zum Racen geeignet, das ist okay, aber...
Genau.
Genau, würde mir also, jetzt für mich sagen, der hat einen höheren Verschleiß, oder?
Jein. Also die 170 TPI, die Team-Spec, die gab es bisher eben nur für Teamfahrer. Kandidaten Nino Schurter und so weiter, also dieses Kaliber. Die haben mit 170 TPI-Karkassen getestet, also sprich eigentlich Rennrad-Karkassen, in Verbindung mit der Aspen-Profilierung oder der Aspen-ST-Profilierung, also nochmal weniger Profil als der Aspen, damit der Reifen einfach leichter wird. Und der ist eben nur für, oder hauptsächlich fürs Race gedacht, weil durch die 170 TPI-Karkasse hast du sehr viel mehr Bewegung dran, weniger Pannenschutz, er ist anschmiegsamer, ja, also er bringt schon wieder einen geringeren Rollwiderstand, nur durch die Karkasse. Aber er ist halt wirklich ein Race-Only-Reifen. Es ist so, du baust ihn dir vor einem Wochenendrennen oder einem Tagesrennen drauf, fährst ihn vielleicht noch ein zweites, aber dann merkst du schon, wie er ja, einfach schneller verschleißt, als es eine 120 TPI-Karkasse.
Okay. Ja, interessantes Thema. Und dazu kommt dann ja auch noch der Reifendruck, ne?
Genau, das ist dann das nächste Thema, der eigentlich den Rollwiderstand neben der Profilierung am maßgeblichsten beeinflusst. Ja.
Ja, Empfehlung hat da keiner, ne? Das ist einfach Geschmack oder...
Den perfekten Reifendruck gibt's nicht, weil jeder irgendwie anders fährt, in einem anderen Bereich unterwegs ist. Der eine ist geschmeidig über Wurzelfelder, der andere hackt rein. Dann letztendlich natürlich auch, wie so die eigene Vorliebe ist. Der eine mag es vielleicht ein bisschen härter im Reifen, also ein direkteres Feedback. Der eine mag es eher, dass der Reifen sich so seine Linie sucht. Also so wirklich den perfekten Reifendruck allgemein gibt es nicht. Man kann so grobe Empfehlungen geben, aber dann ist es das Beste. Man sucht sich einen Trail, einen Abschnitt von einem Trail, den man gut kennt und experimentiert rum. Also in 0,1 Bar Schritten hoch runter, bis es sich für einen selber einfach am besten anfühlt.
Okay. Gibt es denn so eine Range, die zumindest vorgegeben werden kann oder wo man die besten Erfahrungen hat, dass ich sag mal, beginnt bei 1 Bar und bis 1,6 oder 1,8 Bar bei XC-Reifen?
Also wenn man sich jetzt mal so den klassischen XC-Fahrer anschaut, nochmal 100 mm Fully, irgendwas zwischen 70, 80 Kilo, fährt es meinetwegen den Aspen in 2,4 oder ein Recon Race in 2,4, ja, dann kann es so bei 1,5 anfangen und von da aus eben nach oben, unten gucken. Mindestdruck gibt es jetzt nicht wirklich. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall ein Bar sollte drin sein. Man merkt aber schon recht schnell, wenn er dann wirklich schwammig wird oder dann in der Kurve so das Wegknicken anfängt, da ist dann schon wirklich die Grenze erreicht. Also der Reifen wird dann in 99% der Fälle immer noch fest auf der Felge sitzen. Aber wenn halt zu wenig Luftdruck, dann ist halt irgendwann die Gefahr, dass er doch mal von der Felge rutscht. Ist zwar sehr, sehr gering, weil Felge und Reifen mittlerweile sehr gut aufeinander angepasst sind, was die Toleranzen angeht. Aber wenn der Luftdruck einfach fehlt, dann können die Reifen und Felgen noch so gut aufeinander abgestimmt sein.
Das ist interessant. Also den Luftdruck könnte ich sogar so bestätigen. Kilozahl passt ungefähr und ich fahre auch, also wenn ich sicher sein will, 1,5, sonst zwischen 1,3 und 1,5. Das ist so. Und ich finde den dann tatsächlich auch zu schwammig. Also so geht mir das, also das finde ich genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, sehe ich es genauso. Wenn du sehr stark an die 1 Bar rankommst, dann finde ich den auch zu schwammig. Dann macht mir das, weiß ich, dann fühle ich mich nicht mehr so wohl.
Und dann hast du halt auch einfach die Gefahr von Durchschlägen.
Ja.
Das ist dann natürlich das Nächste.
Ja, wobei es natürlich auch noch mit an die Felgenbreite ist natürlich damit entscheidend, klar. Aber das ist, ich meine, wenn man 2/4er-Reifen hat, macht es ja keinen Sinn, eine schmale Felge zu benutzen.
Genau. Also wenn man einen schmäleren Reifen fährt, ist ein 2,2er oder 2,25er, dann sollte man mit dem Luftdruck auf jeden Fall höher gehen, weil man einfach weniger Luftvolumen, Luftmasse hat, die noch mitdämpft. Dementsprechend muss der Luftdruck höher sein.
Ja. Ich hatte hier noch, da passt, glaube ich, eine Frage aus unserem Team ganz gut zu Reifeninserts. Mhm. Gibt es da Infos oder was haltet irgendwie, habt ihr da Erfahrungen mit? Oder weil es kommt ja doch ein bisschen mehr, finden wir so, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit da, also Erfahrung haben wir alle da nicht mit, deswegen war die Frage jetzt, ob ihr schon Erfahrung damit habt.
Also getestet werden die Reifen nicht mit Inserts. Klar, es wird in der Produktion auch mal geguckt, macht ein Insert irgendwie Sinn, dass man doch mit 0, irgendwas Bar fahren kann. Letztendlich die Entwicklung basiert aber immer auf Reifen ohne Insert. Weil da einfach die Philosophie ist, wenn man merkt, ich habe viele Durchschläge, ich fahre mir ein Platt nach dem anderen, kann man dem eher mit einem bisschen höheren Luftdruck oder vielleicht dann auch, wenn man sich nur nicht nur auf den XC-Bereich guckt, sondern beispielsweise Downcountry Trail, eine Pannenschutzstufe höher geht. Inserts, ja, sie können Platten, Snakebites hauptsächlich in einer gewissen Art und Weise verhindern. Ein höherer Luftdruck macht da aber mehr Sinn, weil man sich da einfach noch ein bisschen Gewicht spart. Und auch wenn man dann doch mal den Reifen D und wieder montieren muss, speziell mit Tubeless, ist es schon eher nicht ganz so schön, sage ich.
Ja, das haben wir auch live erlebt einmal jetzt, genau. Da haben wir 6 Hände gebraucht, um den Reifen dann runterzukriegen. Das ist, ja, da war was, da ist was dran, das war schon schwierig. Ja, okay. dann noch Thema, was wir noch eben hatten, wegen bei der Reifentechnik kurz fehlt mir noch der Pannenschutz. Da zieht er ja praktisch, das hatten wir eben, glaube ich, vergessen, zwischen dem Nylon und der Decke ist ja praktisch noch so eine Zwischenschicht.
Genau. Also letztendlich, wenn man wenn man jetzt wieder in die Produktion zurückgeht, nachdem die Wülste reingepackt sind und das Nylongewebe nochmal so gefaltet, wie es letztendlich sein soll. Also bei den einlagigen Karkassen haben wir dann 2 Schichten an der Seite und 3 unter der Lauffläche, wenn der Reifen dann fertig ist. Und die leichteste oder am wenigsten geschützte Version im MTB-Bereich, aber auch im Gravel-Bereich, ist die Exo-Variante. Sprich, man hat an der Seitenwand nochmal eine zusätzliche Schicht mit drin, schnitt- und stichfest, dass der Reifen an der Seitenwand einfach noch geschützt ist. Unter der Lauffläche haben wir jetzt keinen, weil wir da eben diese 3 Schichten Karkasse haben, die einen Pannenschutz bietet, weil einfach eine Lage, eine Schicht mehr vorhanden ist. Plus man hat auch nochmal die Gummischicht oben drüber von der Profilierung, die auch einen gewissen Pannenschutz bietet, weil da Dornen, Stöcke, Steine, was weiß ich was, auch erstmal durchkommen müssen, um dann letztendlich durch die Karkasse in den Reifen, in den Schlauch zu kommen. Bei uns ist es auch so, dass wir Mountainbike-Reifen ohne Pannenschutz gar nicht mehr haben, weil wir gesagt haben, selbst die Cross-Country-Strecken im World Cup, aber auch für den ambitionierten Hobby-Racer werden immer anspruchsvoller, dementsprechend müssen die Reifen auch immer mehr aushalten. Dementsprechend ist die leichteste Variante, die am wenigsten geschützte Variante, auch mit diesem Seitenwandschutz versehen.
Also jeder Reifen hat einen Seitenschutz, aber obendrauf macht es dann praktisch die Gummimischung.
Genau.
Ja. Und das bei allen Mountainbike-Reifen gleich dann aufgebaut. Das ist immer der gleiche Schutz auch.
Oder gibt es da noch Unterschiede? Also im Mountainbike-Bereich ist es so, dass wir 4 verschiedene Pannenschutzklassen haben. Die leichteste ist eben die Exo.
Ach so.
Das heißt, eine Lage von diesem Nylongewebe gefaltet, Seitenwandschutz rein. Exo Plus, auch eine Lage gefaltet, ein verstärkter Exo-Seitenwandschutz plus nochmal ein Schutz an der Wulst gegen eben Durchschläge. Und wenn wir dann noch eins höher gehen, dann ist die Unterscheidung schon dadurch gegeben, dass wir eine zweilagige Karkasse haben. Also sprich, wir gehen von 2 Lagen Nylongewebe aus, die dann gefaltet wird. Sprich, 4 Lagen an der Seite, 6 unter der Lauffläche. Seitenwandschutz plus Schutz an der Wulst. Da sind wir dann bei Double Down und DH-Casing. Und die beiden wiederum, unsere schwersten, unsere am meisten geschütztesten, unterscheiden sich nur in der TPI-Anzahl. Downhill-Casing hat 60 TPI, also sprich die dicken Fäden, die mehr Pannenschutz bringen, und Double Down mit 120 TPI. Also ein bisschen dünner, ein bisschen anschmiegsamer. Man könnte sagen, so ein Enduro-Downhill-Casing sozusagen. Also fürs Enduro-Race oder für E-Bikes, dass sich der Reifen einfach ein bisschen schöner anschmiegt als das DH-Casing, aber trotzdem noch einen sehr hohen Pannenschutz bringt. Also nicht jeder Reifen hat einen Seitenwandschutz drin, aber der Pannenschutz insgesamt wird immer höher, je weiter man in Richtung Downhill Gravity geht.
Also hat dann ja auch wahrscheinlich viel mit Gewicht zu tun, ne? Je mehr Schutz ich da reinbaue, je schwerer wird das ja nun mal alles, ne?
Genau, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, der leichteste, was wir aktuell im Portfolio haben, ist der Aspen ST mit der 170 TPI in 225, da wiegt das so um die 600 Gramm. Und dann so Kollegen Assegai im DH-Casing, da sind wir halt bei 1400 Gramm. Also Wahnsinn. Doppelt so schwer. Einfach nur von, wie ist die Karkasse aufgebaut, wie viele Lagen gibt es, wie viel, klar, Profil ist natürlich beim Assegai sehr viel mehr als es beim Aspen. Und es treibt halt dann einfach alles das Gewicht nach oben.
Wenn wir das jetzt mal in die Praxis umsetzen würden, heißt, jetzt möchten wir, was wir ja auch tun, eine Transalp fahren. Fully, sagen wir Fully, 120 mm, geht viel berghoch, also Reifen dürfte nicht zu schwer sein, aber es geht natürlich auch ein bisschen bergab. Gibt es da von euch eine Empfehlung, was man jetzt sagen würde, den Reifen vorne und den vielleicht hinten oder die gleichen Reifen vorne und hinten? Das wäre ja jetzt so eine, ja, was viele, also, glaube ich, interessieren würde.
Die Transalp ist ja ein sehr langes Rennen und auch ein sehr unterschiedliches Rennen. Also man hatte teilweise Asphalt, dann klassische befestigte Schotterwege, Waldautobahnen bis zum Trail. Also man hat wirklich ein sehr breites Spektrum. Wenn man da auf Nummer sicher gehen will, schaut man sich unsere Allrounder an im Cross-Country-Bereich. Also Modelle wie Icon, Recon, Ardent Race. Das sind so in dem Bereich die Modelle, die so eine, ja, ich sag mal, universelle Profilierung haben. Die kannst du wirklich auf allen Untergründen, auch bei allen Witterungsbedingungen gut fahren. Vielleicht in Kombination hinten mit einem weniger profilierten Reifen, à la Recon Race oder Aspen. Oder wenn der Wetterbericht sagt, es ist eine Woche lang trocken und man hat die entsprechende Fahrtechnik, kann man auch Recon Race vorne hinten, Aspen vorne hinten fahren. Geht. Generell sagen wir entweder vorne hinten den gleichen Reifen oder tendenziell vorne den bisschen stärker profilierten, dass wenn es dann mal in die Kurve geht, dass da wirklich der Grip gegeben ist und hinten, wenn jetzt nicht ganz so das Gripniveau erreicht wie der Vorderreifen, rutscht in der Kurve vielleicht mal weg, kann man es leichter noch mit dem Körper irgendwie ausgleichen, als wenn das Vorderrad wegrutscht. Ja, da führt es einfach schnell zum Sturz. Beim Hinterrad kann man es noch so ein bisschen ausgleichen.
Ja, meine Erfahrung auch, so bin ich tatsächlich auch jetzt, ich glaube, das zweite Mal gefahren hinten. Ich bin jetzt in Recon Race hinten gefahren und vorne den Icon.
Ja.
Man ein bisschen, wenn es trocken ist, kann man auch weniger. Aber wenn es nicht trocken ist, sehe ich das auch so. Dann wird es eng. Also wenn es wirklich feucht wird, dann ist das selbst. Dann muss man das schon haben. Ja. Gebe ich dir, finde ich genauso, sehe ich auch so. Ich weiß nicht, Markus, wie sind deine Erfahrungen da? Was hattest du jetzt in der Richtung?
Ja, ich hatte jetzt den Recon im Prinzip auch erstmalig, sage ich jetzt mal, drauf und habe da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht.
In welcher Breite hattest du den?
In 2.3.5 oder in 2.3, genau. Nicht den Invite. Da wäre für mich auch nochmal die Frage, der ist ja doch ein bisschen schwerer auch, der 2.4er oder eine ganze Ecke schwerer. Welche Vorteile bringt er denn nochmal mit, die im Prinzip dieses Mehrgewicht vielleicht auch ein Stück weit wettmachen?
Also wenn man sich jetzt mal den im Prinzip gleichen Reifen anschaut, in 2.35 und in 2.4, dann sind wir da bei ungefähr 60 Gramm sowas um den Dreh. Unterschied zwischen 2.35 und 2.4, im ersten Moment 0,05 Zoll, eigentlich gar nichts. Der Unterschied liegt aber darin, dass die WT-Reifen speziell für breitere Felgen konzipiert sind. Ab 30 mm. Wenn man sich jetzt so einen klassischen Reifen anschaut, auf eine breite Felge packt, dann stellen sich die Seitenstollen auf. Dementsprechend hat man einen höheren Rollwiderstand, wenn es geradeaus geht. Wenn es dann aber in die Kurve geht, kommt eben der Grenzbereich von den Seitenstollen eher, sprich man hat nicht mehr so dieses Gripniveau, als wenn man diese perfekte Rundung drin hatte. Deswegen es eben den 2.4er und den 2.35er gibt, parallel, obwohl da nicht viel um ist in der Breite. Aber die Konstruktion ist anders, eben der eine für Felgen unter 30 mm Maulweite, der eine für drüber.
Ab 30 aufwärts dann sozusagen.
Genau.
Also ich hatte jetzt beide tatsächlich und ich finde wirklich, auf einer 30er Felge sitzt der 2.4er top. Also finde ich wirklich... Der sitzt so schön gerade irgendwie. Der baut sich nicht so rund oben auf der Oberfläche. Also ist schon, macht schon Spaß, finde ich. Ich war, ob man das jetzt merkt am Ende des Tages. Okay, da fahre ich, bin ich wahrscheinlich nicht gut genug. Nino Schurter wird das merken, schätze ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob.
Der merkt es auf jeden Fall, ja.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Und wenn man jetzt diese, nochmal um auf diese gleiche Veranstaltung, eine Transalp, aber mehr. Mehr mit Enduro machen möchte, bin ich da ja völlig falsch bereift. Da müsste ich dann ja dementsprechend eine Nummer praktisch, dann bin ich nicht bei den Allroundern, sondern schon drüber oder nehme ich da hinten Allrounder und vorne drüber oder ist das auch wieder
Also bei einem Enduro oder ich sag mal alles so ab 140 mm, 150 plus minus sollte man, wenn man es auch entsprechend bewegt, sollte man mindestens einen Recon sich draufpacken oder stärker profiliert. Was da eine gute Kombi ist, so für, ich nenne es mal den Modebegriff Downcountry, sind die Reifen Recon und Forecaster. Die sind da wirklich sehr gut für das Einsatzgebiet. Der Forecaster ein bisschen stärker profiliert, Recon ein bisschen weniger profiliert. Auch wieder je nach Einsatzgebiet packt man sich Recon vorne hinten, Forecaster vorne hinten oder eben tendenziell Forecaster vorne, Recon hinten drauf. Oder man geht halt noch weiter hoch. Modelle Dissector oder dann auch schon die Minions geht. Habe ich auch schon Leute gesehen, die eine Transalp mit den Minions gefahren sind. Aber dann brauchst du schon wirklich Power in den Beinen, weil die natürlich sehr stark profiliert sind. Bergab hast du dann überhaupt kein Problem, das ist klar, aber bis du dann erstmal zum Bergab kommst,
dann nimmst da sind du besser halt die Bahn. So
ja. Also ich sag mal, wenn du eher so eine Gravity-lastige Transalp fahren möchtest, wo du sagst, mein Hauptaugenmerk ist wirklich Trails bergab und ich komme schon irgendwie hoch, würde ich dir am ehesten zum Recon und Forecaster raten in 2.4, weil die beiden noch dafür, dass sie sehr viel Grip haben, wirklich auch noch sehr gut rollen. Klar, nicht so wie die ganz gering profilierten, aber mit denen kannst du es auch wirklich stehen lassen.
Dann hätten wir noch den dritten Bereich, der wichtig für uns in unserem Team noch ist, wäre das Graveln. Sage ich jetzt mal so, nehmen wir mal Aachen, oder war ja jetzt Race, also jetzt, wenn ich jetzt richtig racen will und mich qualifizieren will für die Weltmeisterschaft, was ja im Moment viele machen wollen, ist ja gerade in, also Race Graveln, was schlägst du da oder wie, was habt ihr da für Reifen und was schlägst du da vor?
Dann nimmst du den Reaver. Der Reaver ist, oder ein bisschen weiter vorne angefangen, im Gravel-Bereich ist es auch so, dass wir im Prinzip ein Modell haben, Allrounder, du kannst es wirklich für alles verwenden und dann schnelle Profilierungen und ein bisschen langsamere Profilierungen, aber dadurch auch mehr Grip. Und der schnelle, wenn du sagst, Graveln heißt bei mir Racen, dann nimmst du den Reaver, weil der in der Mitte sehr ja, klein profiliert ist, sehr ja, kleine Diamant. Profilblöcke auf der Seite aber stärker profiliert. Vom Design her wirklich wie schon fast zu einem Mountainbike-Reifen. Sprich, wenn es wirklich geradeaus geht, wo du Tempo machst, wo du Strecke machst, da rollt er richtig, richtig gut. Und wenn es dann am Ende wieder um die Kurve geht, kannst du den Speed eben mitnehmen durch die Kurve, weil er auf den Seitenstollen eben stärker profiliert ist. Negative Seite, wenn man so ehrlich sein will, wenig Profil bedeutet halt natürlich auch, der Reifen ist schneller abgefahren. Natur der Sache. Wenig Profil fährt sich natürlich schneller ab als jetzt ein größerer Profilblock. Da sind wir dann beim Rambler. Der ist so unser Universeller. Mit dem kannst du auch racen in der 40er Breite. Wenn du jetzt auch die Ambition hast, du möchtest das dritte, vierte, fünfte Rennen auch noch mit dem Reifen mitfahren, wäre vielleicht der die bessere Variante. Aber wenn du wirklich sagst, alles auf eine Karte, jetzt ist Quali, jetzt muss es wirklich Maximum schnell sein, dann ist es der Reaver.
Und wie hieß der mit mehr Profil? Wie hast du gesagt?
Rambler.
Rambler, wenn ich jetzt Bikepacking ist dann wahrscheinlich auch die Richtung mehr der Reifen, ne? Wo
Genau,
ich.
da macht der Rambler mehr Sinn, weil wir den auch, also der hat eine stärkere Profilierung, eine universellere Profilierung. Wenn du Bikepacken gehst, dann bist du ja nicht auf einem abgesteckten Kurs, der speziell dafür ausgesucht wurde, sondern du fährst irgendwo, ah, da geht's nach rechts, fahre ich halt mal da lang. Keine Ahnung, was kommt, sehe ich dann schon. Und da ist natürlich so ein universelles Profil um einiges besser geeignet, wie es der Rambler hat. Stollen sind großflächig, also von der Oberfläche her, dass er noch gut rollt, aber hat eben viele Kanten, dass er sich an jeden Untergrund, an jede Eventualität anpassen kann.
Ja, interessant, Wahnsinn. Gibt eigentlich, also das ist ja echt ein ganz schön breites Gebiet, was ihr da absteckt mit euren Reifen, ne, und müsst. Und
Ja,
das ist ja,
ja.
ist wie, ich meine, wie kriegt man das alles raus? Also wer testet das? Wer macht das? Ist das Team da jetzt mit drin zum Beispiel mit dem Shooter, dass der da wirklich testet? Und das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Oder wie weiß ich jetzt, dass ich zum Beispiel für einen MTB den, ja, was da richtig ist, der richtige Weg? Oder wie kommt man da hin?
Einerseits die Erfahrung, die man hat, also mit den bestehenden Modellen, die auch schon teilweise jahrelang so im Portfolio sind. Beispielsweise der Icon, den gibt es jetzt, weiß gar nicht genau, 15 Jahre plus, unverändert. Verschiedene Breiten, verschiedene Durchmesser, aber das Profil-Layout gibt es schon sehr lange. Und da schaut man sich natürlich an, holt sich Feedback ein von Teamfahrern, von Kunden, von Händlern, von auch Mitarbeitern, die den fahren. Was könnte man da verbessern? Und dann wird eben am Computer geguckt, der Reifen, den wir aktuell, der Ist-Zustand ist so, der verhält sich so bei Kurvenfahrten, bei Anbremsungen. Wenn wir das Profil jetzt dahingehend abändern, wie verhält er sich dann? Erstmal in der Theorie. Dann werden Prototypen erstellt und eben an ausgewählte Personen, seien es jetzt Teamfahrer oder auch erstmal bei Maxis selber, rausgegeben, um wirklich mal in der realen Welt das zu testen, was man sich am Computer überlegt hat. Und dann ist es eigentlich wie bei jedem Produkt, es wird getestet, geschaut, was passt, was passt nicht. Dann wird angepasst, bis man wirklich ein Produkt hat, wo man sagt, das können wir so auf den Markt geben, weil wir damit auch, ganz simpel gesagt, uns nicht ein anderes Produkt wegkannibalisieren. Oder vielleicht eine Nachfolge bringen, dass das andere Modell ausläuft oder nochmal eine Nische mehr bedient, dass man sagt, zwischen den zwei Modellen irgendwie fehlt da noch was, lass uns da mal ein Modell noch hinentwickeln.
Gibt es denn irgendwie eine Laufzeit? Das heißt, nehmen wir jetzt mal so ein Icon, gibt's da, wird der alle 5 Jahre neu überarbeitet oder ist das unterschiedlich? Liegt das an der Stückzahl oder ist, ich meine, bei Scott zum Beispiel, bei so einem Bike, bei dem Spark weiß ich, das wird, glaube ich, alle 5, 6 Jahre erneuert. Gibt es das beim Reifen auch oder fließt das immer so flüssig wieder mit rein?
Ne, es ist unterschiedlich. Also Reifen, die sich bewährt haben, die, wo man sagt, oder auch einfach Feedback bekommt, der ist immer noch gut, ändert da bloß nichts, die laufen länger. Bei anderen Modellen, wo man aber sagt, das Profil, das kann doch nichts, rutscht vielleicht oder bringt einfach nicht das, was es bringen soll, die haben dann eine kürzere Produktlaufzeit und laufen dann entweder aus oder werden dann überarbeitet. Aber es gibt jetzt keine fixen Slots, wo man sagt, nach x Jahren wird der Reifen oder das Modell auf jeden Fall überarbeitet, sondern es wird allgemein geguckt, wo passt's, wo hakt's ein bisschen, wo ändern sich vielleicht auch Anforderungen. Beispielsweise jetzt im Cross-Country-Bereich hat man ja einen massiven Anstieg an, wie schwer sind die Rennstrecken mittlerweile. Dementsprechend sind jetzt die Cross-Country-Reifen im Vergleich jetzt zu früheren Jahren auch ganz anders profiliert. Da hatte man auf jeden Fall einen großen Entwicklungsbereich und auch alles, was so zwischen den, ich sag mal, 100 bis 140 Millimeter Federwegkategorie passiert, das ist ja auch in den letzten Jahren sehr stark angegangen. Da wurde in den letzten Jahren mehr reinentwickelt, als ich sag mal in Downhill, Enduro, Cross Country.
Das ist bei euch ja wahrscheinlich auch generell der größte Bereich, ne? Also diese von Cross Country und Enduro-Bereich, oder? Es gibt also vom Verkaufszahlen, denke ich mal. Ne?
Genau, also im Gravity Mountainbiken sind wir auf jeden Fall Marktführer mit Minions, Assegai, High Roller. Da sind wir tatsächlich stark, wenn nicht sogar am stärksten im internationalen Fahrradmarkt. Gibt aber auch Bereiche, wo wir jetzt nicht so stark sind. Da wurde in den letzten Jahren der Fokus weniger drauf gelegt, eher auf andere Bereiche. Wird aber geschaut, dass man sich möglichst viele Startbeine offen hält, sage ich mal. Also es bringt ja nichts, wenn man sich nur auf Gravity jetzt fokussiert, weil wenn man sich dann da mal die Marktzahlen anschaut, ist es ja doch eher nischig, sage ich mal, dieses ganze Enduro-Downhill-Thema. Da gibt es andere Märkte, die sehr viel größer sind, wo man sich auch gut aufstellen sollte.
Wie sieht es im Rennradbereich aus, wenn ich fragen darf?
Da sieht es gut aus. Ist jetzt nicht, sage ich mal, das größte Steckenpferd von Maxxis oder was man mit Maxxis assoziiert. Da gibt es ja andere Modelle, andere Hersteller, die einem da eher einfallen. Wir haben aber Produkte jetzt auf dem Markt im Portfolio, die auf jeden Fall mit den, mit denen, die einem gleich einfallen, konkurrieren können, wenn nicht sogar besser sind. Also wir haben jetzt auch schon diverse Testsiege eingefahren mit unserem High Road. Das ist unser Top-Modell im Rennradbereich. Und ja, kriegen jetzt auch immer mehr Feedback, weil das die Leute doch drüber reden, sich auch mal ein Maxxis Rennradreifen ans Fahrrad bauen. Und da auch oft Feedback kommt so, puh, ich habe es mal getestet und ich muss sagen, der Reifen, der ist wirklich super. Besser als manch anderen, den ich davor gefahren habe, ohne jetzt andere Marken nennen zu wollen. Aber das Feedback kommt auf jeden Fall immer öfter jetzt, ja.
Ja, ist das schon nicht so euer Bereich gewesen bisher, hatte ich immer das Gefühl, ne? Also wenig zu, also habe ich euch nie mit zusammengebracht. Also vielleicht liegt das auch an mir, ja. Aber so viel gesehen habe ich euch da nicht. In anderen Bereichen stark
dafür. Ja, also der Rennradbereich ist immer so ein bisschen, kann man ein bisschen seltsam. Weil wir bis vor ein paar Jahren hatten wir teilweise bis zu 20 verschiedene Rennradmodelle im Portfolio. Aber irgendwie hat uns keiner so wirklich im Rennradbereich gekannt. Und dann wurde so vor knapp 6, 7 Jahren ungefähr gesagt, okay, Break, 20 Modelle braucht man nicht im Road-Bereich, weil die sich alle zu sehr ähneln. Wir packen jetzt 2, 3 Modelle ins komplette Portfolio, mit dem man einfach den kompletten Einsatzbereich von ich bin international Fahrer UCI-Level bis zu ich fahre halt am Wochenende mit dem Rennrad die Hausrunde. Und da haben wir mittlerweile 3 Modelle und können damit eigentlich den kompletten Rennrad-Einsatzbereich abdecken.
Das könntet ihr ja so machen, wie ihr es im Mountainbikesport macht. Im Mountainbikesport habt ihr Shooter. Ja, könnte man im Rennradbereich ja sich auch ein gelbes Trikot mal holen, dann werdet ihr ruckzuck bekannt sein, würde ich sagen. Aber
das kann man. Nur diese ganz Top-Level-Sponsoring-Sachen, die passieren übers Headquarter, also entweder in Taiwan oder in den USA. Da sitzt das Global Marketing. Wir bei uns, Bike Marketing, Maxis Deutschland, wir machen halt so das, nächstes Mal das lokale deutsche Sponsoring. Das läuft über uns, also nationales Level.
Die Bike Transalp dann auch über euch oder ist das wieder international?
Nur die so? Läuft auch über uns, genau. Das ist ja über Delius Klasing läuft es ja. Mhm. Also sprich die Bike, das läuft über uns. Ja.
Okay. Dann kriegen wir kein gelbes Trikot zu sehen.
Ihr könnt ja mal eine Mail schreiben ans Headquarter. Hallo, wir sind Coffee & Chainrings. Verpflichtet doch mein gelbes Trikot. Vielleicht wird's ja gehört.
Ja. Ich hätte noch eine Frage zu den Gummimischungen. Mhm. Und zwar, ob es da auch eine permanente Weiterentwicklung gibt und ja, ob man da auch in der nächsten Zeit mit neuen, tollen Ergebnissen, sage ich jetzt mal, rechnen kann oder dass da ganz neue Dinge dann halt eben entsprechend bei rauskommen oder ob das eher ein langsamer, gleitender Prozess ist in der Verbesserung?
Also Gummimischung wird auch eben als einfach ein elementares Bauteil vom Reifen immer angeguckt, hinterfragt, experimentiert, wie zum Beispiel jetzt mit der 3C Max Speed Mischung, dass man da geschaut hat, ist wirklich diese Gummimischung als Triple Compound das Beste, was wir machen können, oder gibt es irgendwelche anderen Wege, wo dann am Ende eben ein Single Compound rausgekommen ist, also nur eine Art Gummi. Was sich im ersten Moment ja so anhört, eine Art Gummi ist ja sehr viel simpler, sehr viel einfacher aufgebaut. Letztendlich die Performance, die er aber bringt, ist gleichwertig, wenn nicht besser, als der Triple Compound Max Speed. Also es wird sich schon angeschaut, wie jetzt da die Gewichtung ist, ob man sagt, man hat 100% Entwicklungskapazität, 50% geht auf Profilierung, 25 Pannenschutz, 25 Gummi. Weiß ich jetzt nicht, wie da die Gewichtung ist, aber es ist auf jeden Fall auch ein Teil der Entwicklung, der eben kontinuierlich angeschaut, verbessert wird, experimentiert wird, getestet wird.
Wie sieht denn der Reifen in 10 Jahren aus? Wiegt der gar nichts mehr, hat gar keine Pannen mehr und geht gar nicht mehr kaputt, obwohl das wäre ja doof für euch, aber selten kaputt, sagen wir es mal so.
Reifen sollen kaputt gehen, dann machen wir mehr Kohle. wie der Reifen in 10 Jahren aussehen wird, sehr gute Frage. Also vor 10 Jahren, wenn man mal so zurückrechnet, 2014 oder sagen wir mal 2012 sowas, als die 29er aufkamen, hat ja auch jeder gesagt, also ist mit dem Ding hier 26 for life oder ja gut, 27 geht auch noch. Und mittlerweile kriegst du ja schon fast keine 27er mehr. Also da hat sich die Industrie ja jetzt innerhalb von 10 Jahren voll auf 29 eingeschossen. Wo es hingeht, keine Ahnung, gute Frage. Also wenn wir das wüssten, dann könnten wir jetzt schon die Weichen stellen, wo es hingehen soll. Ich denke mal, wo es sich einpendeln wird, also ich denke, dieses 29er-Thema wird sich durchsetzen. Mallet als Option. Also ich denke, es wird schon noch 27er geben, aber Fokus wird auf 29 sein. Plus minus 2,4er Breite. Und tendenziell schwerer. Also mehr Pannenschutz. Weil Fahrräder allgemein, wenn man sich auch mal so die Historie anschaut, immer leistungsfähiger werden, also von den Rahmengeometrien, von den Federelementen, von den Bremsen, von den Schaltungen. Die Fahrräder können immer mehr, immer mehr. Die Leute kommen sehr viel früher, sehr viel schneller als auf ein hohes Fahrniveau. Dementsprechend kommen einfach höhere Belastungen auf alle Komponenten, auch auf die Reifen. Letztendlich ist der Reifen der einzige Kontaktpunkt zum Trail, zum Untergrund. Sprich, er muss einfach aus mehr aushalten. Und lieber fährt man ein bisschen schwereren Reifen, der dann aber auch hält, als wenn man sich einen leichten Reifen draufpackt und mit einem Platten neben dem Trail steht. Ist dann natürlich auch Käse. Also lieber ein paar mehr Gramm hochtreten, aber dann auch wirklich ins Ziel kommen oder wieder am Parkplatz ankommen, als dass man eben andauernd die Reifen flicken muss.
Ja, das merkt man natürlich schon, dass das auch eine Entwicklung der letzten Jahre ist, dass die immer schwerer werden. Das stimmt schon, aber gut, klar, die werden auch immer sicherer, muss man ganz klar sagen. Und es passieren auch bedeutend weniger Pannen. Ein bisschen Milch in Reifen und man kann ja losfahren. Wenn ich überlege, wie viele Pannen man sonst bei Mountainbike-Rennen gesehen hat und wie wenig das jetzt sind, das ist schon, da gebe ich dir recht, da hat sich schon was getan. Und klar, irgendwo muss das Material ja herkommen, damit man da keine Pannen hat. Ne?
Und wenn man sich, wo das Plusgewicht auch massiv eben herkommt, sind, wenn man sich jetzt mal ganz weit zurückbegibt, wenn man sich anschaut, Cross-Country, damals 26 mal 2,1 sind natürlich ganz andere Dimensionen als jetzt ein 29er mal 2,4. Einfach an dem, was allein an Gummi, an Karkasse jetzt an dem Reifen dranhängt. Also da ist es natürlich auch der zusätzliche Pannenschutz, aber einfach diese sehr viel größere Dimension, die das Gewicht halt nach oben schiebt.
Ja.
Cool. Geht denn der Rollwiderstand insgesamt auch, also gibt es da positive Ergebnisse, dass der ein Stück weit auch wieder in die richtige Richtung geht, trotz des gestiegenen Gewichtes? Oder nach unten so ein bisschen letztendlich auch?
Also da ist es auch tatsächlich so, dass wenn man sich jetzt den gleichen Reifen mal anschaut, Aspen, 29er mal 225 und 24, dass der 24er tendenziell einen geringeren Rollwiderstand hat als der 225er. Kommt daher den 24er, dadurch, dass er mehr Luftvolumen hat, kann man mit einem geringeren Luftdruck fahren, sprich Hindernisse, also Wurzeln, Steine, Unebenheiten, ja genau, Unebenheiten ist das Wort, können vom Reifen sehr viel besser weggedämpft werden, also sprich dieser Bremsimpuls, was es ja letztendlich ist, kommt sehr viel weniger aufs Fahrrad, sondern wird im Reifen schon weggedrückt, sprich man kommt sehr viel besser über ein Hindernis. Dementsprechend ist es so, hey, mein Reifen ist breiter, ich habe weniger Luft drin, aber er rollt besser.
Ja.
Was im ersten Moment ja sich auch falsch anhört, aber dann doch richtig ist. Weswegen wir auch sehr früh auf eben 2,4er Cross-Country-Reifen gegangen sind, wo es eben auch hieß, oder was breiten Reifen von Maxxis. Aber der Schurter ist auch mit dem breiten Reifen den anderen weggefahren. Klar, der Schurter ist sowieso eine Klasse für sich, aber auch eben bei Alltagsradlern ist es auch spürbar.
Ja, die Erfahrung, die haben wir auch auf jeden Fall gemacht. Also ich denke, viele von uns sind auch immer 2,2 gefahren, vielleicht auch 2,1 und mittlerweile sind wir eigentlich alle durchgängig auf 2,4 oder zumindest auf 2,3,5 unterwegs. Ne?
Ja.
Ja, durch die Bank, würde ich auch so sagen. Ja. Ja, cool. Ich glaube, da haben wir alle sehr viel erfahren heute.
Ja.
Genau. Hier ist nochmal die Stimme aus dem Off. Ich glaube, wir könnten wirklich Stunden weiterreden, haben gerade mal 5% des gesamten Themas abgefrühstückt. Danke, Michael, für die ganzen Insights. Gerne. Danke, Reini und Markus, fürs Dabeisein.
Gerne.
Danke, das war sehr spannend.
Ja,
falls die Community, die Zuhörer noch Fragen haben, stellt sie uns gerne. Wir geben das weiter und antworten euch da auf den ganzen Kanälen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ja, sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke euch. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Und tschüss.